Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gestern hat das Bundeskriminalamt auf einer Pressekonferenz Zahlen zur Cybertrump-Kriminalität vorgelegt. Und die Bilanz ist wenig überraschend. Es werden immer mehr. Die zweite Veranstaltung, über die Piotr Heller gleich berichtet, hatte indirekt damit zu tun. Beim Erlanger Cybercrime-Tag diskutierten Rechtsexperten, wie Gerichte und Ermittler mit digitalen Spuren umgehen sollen oder umgehen können. Ein Thema, das immer drängender wird, aber nicht wirklich geklärt ist.
Gestern stellte das Bundeskriminalamt neueste Zahlen zur Cyberkriminalität vor. Und da scheint 2019 einiges los gewesen zu sein. Über 100.000 Fälle von Cybercrime, ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr. Außerdem gab es knapp 300.000 Fälle, bei denen das Internet das Tatmittel war, ein Anstieg von 8%. Diese Fälle hinterlassen digitale Spuren, mit denen sich Ermittler und Gerichte auseinandersetzen müssen. Aber es sind nicht allein diese Fälle.
Auch bei sonstigen Kriminalitätsformen gewinnen digitale Spuren an Bedeutung. So führt die massenhafte Verbreitung von Smartphones dazu, dass mit diesen Geräten bewusst oder unbewusst von Tätern, Verletzten und unbeteiligten Dritten erzeugte Daten, zum Beispiel Bewegungsprofile, Fotos und Videos, wertvolle Anhaltspunkte liefern können für die Strafverfolgung. Mehr und mehr Kriminalitätsformen sind mit digitalen Spuren verbunden.
Das sagte Dominik Brodowski ebenfalls gestern. Denn parallel zur Vorstellung des BKA-Berichts fand auch der sogenannte Erlanger Cybercrime-Tag statt. Es ging um IT-Forensik im Strafprozessrecht, also um die Frage, wie mit digitalen Spuren umzugehen ist. Brodowski ist Experte für Strafrecht an der Universität des Saarlandes. Er sagt, die Strafprozessordnung regelt den Umgang mit den digitalen Beweismitteln unzureichend.
Die zentralen Normen aus diesem Bereich stammen aus dem Jahr 1877 und werden eher schlecht als recht in der praktischen Anwendung dann passend gemacht für Fragen der Digitalisierung.
Beispielgefällig? Paragraph 99 der Strafprozessordnung spricht noch von der Beschlagnahme von Postsendungen und Telegrammen. Teilweise wurde aber versucht, auf dieser Grundlage E-Mails zu beschlagnahmen. Dass Paragraphen nicht mit der Zeit gehen, mag theoretisch klingen. Aber es kann irgendwann jeden von uns betreffen. Die Strafprozessordnung regelt nämlich auch, unter welchen Voraussetzungen und wie der Staat einen Blick in teilweise intimste Sphären unseres Lebens werfen darf. Wer will da schon rechtliche Unsicherheiten haben? Aber genau die gibt es aufgrund des technischen Fortschritts, stellt Brodowski fest. Angenommen, Ermittler beschlagnahmen ein Smartphone. Was dürfen sie damit tun?
Eine Ermittlungspraxis, die von manchen Kriminalisten gerne genutzt wird oder genutzt werden würde, ist es zum Beispiel, ein beschlagnahmtes Handy weiter zu betreiben, zu beobachten und zu schauen, gehen dort vielleicht neue Nachrichten ein.
Aber dürfen die Ermittler das?
Die Argumentation, die in diese Richtung vorgebracht wird, ist, das sei zulässig. Man könne ja auch ein sonstiges Beweismittel, eine Axt, mit der ein Mörder das Opfer ermordet hat, mehrfach ansehen. Und deswegen sei es möglich, das mehrfach in Augenschein zu nehmen, selbst wenn es sich zwischenzeitlich verändern sollte, das Beweismittel.
Aber ein Smartphone ist eben keine Axt. Und so würde diese Praxis laut Dominik Brodowski dem Ziel der Beschlagnahmung widersprechen. Denn da gehe es darum, die Integrität und Verfügbarkeit eines Beweismittels für das weitere Strafverfahren zu gewährleisten. Doch so eindeutig ist das eben nicht geklärt. Eine andere offene Frage ist, darf man die Fingerabdrücke eines Beschuldigten nehmen, nur um damit dessen Smartphone zu entschlüsseln?
Ein Ansatz ist es, das auf 81b StPO zu stützen.
Da steht, soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens notwendig ist, dürfen Fingerabdrücke des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen werden.
Aber ich habe da so meine Zweifel, denn es ist auch noch eine gesetzliche Überschrift beim 81b zu beachten, und das sind erkennungsdienstliche Maßnahmen. Und es geht hier nicht um die erkennungsdienstliche Maßnahme, sondern es geht um einen durchaus tiefgreifenden Eingriff.
Das ist ein Beispiel für eine Rechtsnorm, die aus einer anderen Zeit stammt. Damals dienten Fingerabdrücke eben nur dazu, Personen zu identifizieren oder zu schauen, ob sie Spuren am Tatort hinterlassen haben. Heute sind sie der Schlüssel zu einem teilweise intimen digitalen Spiegelbild unserer selbst. Wie weit darf der Staat da hineinschauen? Diese Frage stellt sich auch bei beschlagnahmten E-Mail-Postfächern.
So betonte der BGH, dass ein Komplettzugriff auf ein E-Mail-Postfach mit möglicherweise Tausenden von Nachrichten aus den letzten Jahren zu vermeiden ist. Das wäre unverhältnismäßig. Und deswegen hier die technisch durchaus schwierig umzusetzende Anforderung, dass Filterkriterien, Suchkriterien anzuwenden sind.
Der Ermittler sollte also nur die E-Mails anschauen, die für den Fall relevant sind. Doch wie das genau passieren soll, ist zumindest umstritten. All das, so Dominik Brodowski, müsste über neue Gesetze geklärt werden.
Überführt durch Einsen und Nullen Piotr Heller über die Fragen, wie Gerichte und Ermittler mit digitalen Spuren umgehen können.